HR3, der Gast des Tages, Professor Dietrich Grönemeyer, Mediziner und Bestsellerautor.
Er wird am 12. November 1952 in Clausthal-Zellerfeld geboren. Zusammen mit seinen beiden jüngeren Brüdern wächst er in Bochum auf. Als Kind hat er Angst vor dem Arzt und eine Aversion gegen Krankenhäuser. Nach einer für ihn traumatischen Nasenoperation beschließt er, Arzt zu werden, um es selbst besser zu machen. Seine Dissertation schreibt er im Radiologiebereich. Er fängt an, verkleinerte medizinische Geräte selbst zu entwickeln und begründet schließlich die Mikrotherapie. Mitte der 90er Jahre wird Grönemeyer an der privaten Universität Witten-Herdecke auf den weltweit ersten und einzigen Lehrstuhl für Radiologie und Mikrotherapie berufen und gründet schließlich sein Institut für Mikrotherapie in Bochum. Außerdem veröffentlicht er diverse Bestseller zu Gesundheitsthemen. Mit Der kleine Medikus schreibt er 2005 auch ein medizinisches Wissensbuch für Kinder. Nebenbei engagiert er sich für das Ruhrgebiet und fördert mit seiner eigenen Stiftung Prävention und gesundheitliche Aufklärung. Er sagt, es kann nicht angehen, dass wir über unsere Autos mehr wissen als über uns selbst und unseren Körper.
Ja, Professor Grönemeyer, habe ich schon Frosch im Hals. Hier ist gut, dass Sie im Studio sind als Arzt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Unglaublich, was Sie alles machen, wenn man sich das anhört, ja? Musical, Bücher, Institut. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Ja, wenig Stunden zum Schlafen. Aber auf der anderen Seite mache ich alles,
müde?
Was ich tue. Alles, was ich tue, mit Leidenschaft und Begeisterung und ja,
soll ich noch eine Kanne Kaffee kochen, dass
sie
richtig wach wird?
Ich bin wach, bin da.
Aber dass man als Arzt selber Angst hatte vor Spritzen in der Kindheit, das ist ja kaum vorstellbar, dass man mit einem Trauma dann daraus eine Karriere macht.
Ja, ich war einer der größten Schisser der Nation. Ich habe wirklich, wenn ich so nur daran denken musste, an den Geruch eines Krankenhauses, wurde mir fast schwarz vor den Augen. Und ich habe es auch schon erlebt bei Blutabnahmen, dass ich dann auch trotz Liegen kollabierte.
Das gibt ja noch Hoffnung für meinen Sohn. Ich habe jetzt mittlerweile so einen kleinen Arztkoffer gekauft, weil er wirklich, sobald wir nur diese Kinderarztpraxis betreten, und es ist wirklich eine wunderbare Kinderärztin, anfängt zu schreien und zu weinen. Also Sie haben da auch keinen Tipp, was man als Mutter tun kann.
Doch, aufklären. Also ich glaube, dass man, und deswegen gehe ich ja den Weg und mache ja auch viel Kinderuniversitäten, also mache Vorträge vor Kindern, nehme die Kinder mit auf die Reise in den Körper. Der kleine Medikus ist als Musical ja auch entstanden, auch hier in Frankfurt ja entwickelt worden. Ich bilde mit dem Kultusministerium gerade hier in Hessen junge Menschen, 13- bis 18-Jährige, mit meiner Stiftung zu Gesundheitsbotschaftern aus, damit ja ältere Schüler quasi Schülerlehrer sind und dem Kleinen und die Medizinwelt erklären und die Angst nehmen auch.
Waren Sie denn ein kränkliches Kind?
Ja, ich hatte doch viel Mittelohrentzündung, viel Mandelentzündung, immer wieder Husten, Schnupfen. Und ich hatte zwei Tanten, die eine war Schulmedizinerin, die andere Naturheilkundlerin. Und
oh, das gab bestimmt Diskussionen, oder?
Ja, gab immer Diskussionen. Meine Großmutter war eine ganz empfindliche und ängstliche und so kriegte ich eben bei jedem Anflug von Husten eben auch ja ganz häufig dann eine Röntgenuntersuchung der Lunge in so einem ganz abgedunkelten Raum, schon mit 3-4 Jahren, ganz alleine. Damals war die Medizin
ja noch. Die ziehen jetzt
viel.
Noch die Schultern ja. hoch, wenn sie an den Raum denken.
Ja, das war ganz schreckliche Erfahrung. Ich denke, man muss Kindern dann auch einfach erklären, sie mitnehmen und sie begleiten und ja.
Wann ist
und
denn,
Zeit nehmen vor allen Dingen auch.
Ja, das
vorher.
Ist richtig. Wann ist denn das erste Mal dieser Gedanke dann in Ihrem Kopf entstanden, Medizin wäre vielleicht doch eine Berufsoption für mich? Wie alt waren Sie da?
Da war ich 21, 22, nach einer Mandeloperation, Nasenscheidenwandoperation. Da hat man mir beim Tampon rausziehen aus der Nase so wehgetan, dass ich gesagt habe, jetzt wirst du Arzt, jetzt hilfst du mit, das ist ein bisschen was anderes, ein bisschen
also,
was anders wird.
Das Leiden führte zur Reaktion, das will ich besser machen.
Das will ich einfach besser machen ein Stück weit. Und wirklich, und in dem Moment war klar, jetzt wirst du Arzt. Vorher war das überhaupt nicht. Ich wollte Pastor werden mit 14, 15. Ich wollte Ingenieur werden, Schiffsbau, Flugingenieur, Flugzeugingenieur. So, das waren meine Berufsträume.
Aus was für einem Elternhaus kommen Sie?
Mein Vater war Bergbauingenieur, der hätte mich natürlich gerne so eine Bergbauindustrie gesehen, da hat gesagt, das ist die Zukunft und ich habe noch so viele Beziehungen, da musst du rein, sage ich, nee, das ist nichts für mich. Das
na gut, wenn
nicht.
Sie es im dunklen Röntgenraum noch nicht mal aushalten, dann wären Sie unter Tage ja völlig verloren gewesen mit so einer Grubenlampe.
Absolut. Und, aber
ich, und Ihre Mutter war berufstätig?
Meine Mutter war Krankenschwester von Hause aus, ihre Brüder und Schwestern, alle Ärzte. Mein Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater und Urgroßvater auch noch Arzt, also seit dem 17. Jahrhundert nur Ärzte um mich herum. Aha. Und das war für mich aber nicht sichtbar, überhaupt nicht. Ingenieur war mein Feld, nachdem ich das Pastorensein nicht mehr im Blick hatte, ja, dann bin ich Arzt geworden.
Gott sei Dank setzen wenigstens Sie die Familientradition fort, und über Ihre Karriere und über ganz unterschiedliche Schwerpunkte, auch über Ihr neues Buch, sprechen wir heute im Laufe des Vormittags. Schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne.
Dietrich Grönemeyer ist an diesem Sonntag mein Gast, sitzt mir ganz ruhig und entspannt gegenüber und ist sehr, sehr engagiert als Autor, als Arzt natürlich auch, als Unternehmer. Ist es noch ein Traumberuf heute, Arzt zu werden? Ganz ehrlich.
Ich würde immer wieder Arzt werden. Das ist meine Berufung. Ich würde es, wenn ich wieder geboren würde, was ich natürlich hoffe, wie jeder andere auch.
Wir werden aber ein gutes Wort für dich einlegen.
Ja, ansonsten ist es eine ganz harte Sache. Und vor allen Dingen für denjenigen, der im Berufsalltag draußen steht, als auch gerade als niedergelassener Arzt, als niedergelassener Hausarzt, Internist, der beispielsweise Hausbesuche machen muss, der für 16,50 Euro im Grunde es gar nicht leisten kann. 16,50 Euro.
Kommt kein Schlüsseldienst für den Preis, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also schon für die Anreise würde es teurer werden. Das sind Situationen, die gehen einfach nicht. Und vor allen Dingen, wenn man den Hausarzt einfach auch als wichtiges Bindeglied in der Medizin sieht, also der Familienarzt, der von Anfang an eigentlich einen kennt, der weiß, wie man sich entwickelt hat, wie die berufliche Situation, wie die persönliche, die Situation ist, wie die emotionale Lage ist, ja, der die Krankheiten kennt, den brauchen wir. Der ist derjenige, der ja auch ein Stellglied sein könnte und auch ein Co-Pilot zu uns Fachärzten. Und es wäre fantastisch, wenn wir als Fachärzte, ich bin ja nur ein Rückenspezialist, wenn wir uns mit ihm in Verbindung setzen können und rausfinden können, ist jetzt der Schmerz des Nackens wirklich eine Last, die dieser Mensch die ganze Zeit trägt, oder das Kreuz, warum wird es ihm gerade gebrochen? Was steckt dahinter? Das kriegen wir teilweise gar nicht wirklich raus. Und von daher geht die Medizin aus meiner Sicht einen falschen Weg.
Und es ist immer wieder, also egal mit wem man spricht, ob nur mit Patienten oder mit Fachleuten, mit Politikern, immer wieder ist das Thema Kosten ein Faktor. Ja? Also macht der Arzt nicht deutlich, was er leistet? Haben wir zu wenig Respekt vor der Leistung, dass wir uns natürlich auch beklagen, dass die Kosten zu hoch sind? Wo hakt es da, dass wir da alle nicht richtig zusammenkommen?
Wir formulieren nicht in der Medizin mal die Grundlage und versuchen klarzumachen, worum es eigentlich in der Medizin geht und in der medizinischen Versorgung. Da geht es ja vor allen Dingen darum, letztendlich Krankheiten zu verhindern, vor allen Dingen die großen Volkskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Wirbelsäulenerkrankung, Gelenke, Rheuma, Burnout-Syndrom, psychische Erkrankungen, die Nummer eins in Europa sind mittlerweile. So, wenn wir das wüssten, können wir von leicht nach schwer definieren, was mache ich mit einfachen Mitteln? Wo kann man sich selbst helfen? Beispielsweise beim Durchfall mit Heilerde sich erstmal behandeln und dann erst zum Arzt gehen. Das wäre ja eigentlich ein guter Ansatz. Aber dazu wissen wir in der Bevölkerung ja eigentlich alle viel zu wenig. Deswegen fordere ich ja den Gesundheitsunterricht in den Schulen, damit die Kinder schlauer werden. Deswegen schreibe ich auch den kleinen Medikus. Also so von leicht nach schwer die Basics formulieren und dann erst die Frage stellen, was darf es denn eigentlich kosten? Wir machen es genau umgekehrt. Wir reden immer über Kosten, kommen aber gar nicht dahin, mal zu definieren, was das Gesundheitswesen eigentlich insgesamt leisten muss.
Und seit wann stehen diese Kosten im Vordergrund?
Die Kostendiskussion ist eine Diskussion seit 20 Jahren. Mhm. Eigentlich eine mehr, weil die Ausgaben ja gar nicht gestiegen sind, sondern wir haben die Refinanzierung nicht im Griff. Also wir haben immer mehr Rentner und immer mehr chronisch Kranke, die dann eben nicht mit refinanzieren können und zu wenig Kinder in die Welt gesetzt, obwohl es ja jetzt scheinbar wirklich einen Boom gibt, den die Politik gar nicht mitbekommt. Kitas gibt es immer weniger. Und in Städten wie bei uns im Dorf in Sprockhövel wird dann gesagt, ja, es ist kein Bedarf da, obwohl er ja gerade kommt mit Schwung.
Aber die Diskussion wird doch dann noch aktueller, noch schärfer und noch härter werden. Also wenn wir tatsächlich alle älter werden, dann kommen doch dann wahrscheinlich eben noch mehr Diskussionen rund um die Kosten auf uns zu.
Ja, es gibt also tragische Analysen, dass immer gesagt wird, ja, wenn man alt wird, dann ist man besonders krank. Man kann ja mit moderner Medizin ja viele Erkrankungen erst gar nicht chronisch werden lassen. Mhm. Oder also auch erst gar nicht auftreten lassen. Deswegen engagiere ich mich ja seit Jahren dafür, eine Vorsorge, eine Präventivmedizin zu machen, die eben auch moderne Diagnostik Diagnostik mit einbezieht, sodass ich die Herzkranzverkalkung eben ja Zehnte vorher schon sehe mit ultraschneller Computertomographie oder Kernspintomographie, als darauf zu warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, bis alles, die ganzen Gefäße sich verändert haben und die Herzkranzgefäße mal kurz vorm Herzinfarkt steht. Und dann wird es teuer. Das heißt, gilt genauso wie für den Rücken. Wenn ich frühzeitig das Rückenleiden eben auch in den Griff bekomme, Menschen eben auch in den Sport, in die Bewegung, in die Behandlung mit Osteopathen oder in Physiotherapeuten hineinbekomme, dann brauche ich nicht hinterher den großen Schaden beheben. Und damit verteile ich eigentlich die Kosten auf eine Periode vom ersten Lebensjahr, wenn wir 100 werden würden, dann bis zum 100. Lebensjahr oder 106. wie Juppie heißt das. Aber wir verteilen es. Und darum geht es eigentlich. Und da denkt kein Mensch dran. Und das wird eigentlich immer wieder das böse Ende formuliert, was uns erreicht, wenn wir dann über 50 sind und dann bis 100 dahin siechen sollen, was gar nicht so ist.
Ist denn in Ihren Augen entsteht oder haben Sie den Eindruck, dass die Patienten heute besser informiert sind als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren? Oder gibt es eher eine größere Verwirrung bei den Patienten?
Wir haben eine Tragik durchs Internet. Wir haben eine Tragik durchs Internet, weil jemand, der eine Frage hat, wird sofort verwirrt, weil er eben 1000 Antworten im Internet kriegt und keine Leitlinie findet für sich selbst. Das heißt, also wenn der Bauch schmerzt, dann ist es sofort der Tumor, dann ist es sofort die Leberzirrhose oder das Aneurysma im Gefäß, was man dann
also
entdeckt.
Also Sie raten gar nicht erst googeln die Krankheit, sondern direkt den Hausarzt.
Ja, oder dahin zu googeln, wo es wirklich klare Sachinformationen gibt, von Fachgesellschaften, beispielsweise der Deutschen Herzstiftung oder auch bei NetDoktor nachschlagen. Also da, wo es, ne, wo man doch Orientierung bekommt und aufpassen, rechts und links zu gucken. Und nochmal, der Gesundheitsunterricht in Schulen wäre so wichtig, weil an denen auch Ärzte aus meiner Sicht mitmachen sollten. Also jeder, möglicherweise sogar jede Schule einen Schularzt wieder haben.
Das so, gab es früher ja mal.
Und bei Fragen, die man bezüglich eines Symptoms hat und sich unwohl fühlt, muss man sich in der heutigen Zeit einen Vertrauensarzt oder Ärztin suchen. Das kann der Hausarzt sein, das kann aber auch die Gynäkologin sein, das kann auch der Chefarzt oder Oberarzt in einer Klinik sein. Demjenigen, dem man vertraut, der die gleiche Sprache spricht, den ansprechen und fragen, hilf mir, ich bin im Moment orientierungslos.
Also ich merke schon, Aufklärung ist ihm wichtig. Das kann eben auch daran liegen, weil Sie mal gesagt haben, okay, es kann nicht angehen, dass wir über unsere Autos mehr wissen als über unseren eigenen Körper.
Genau.
Da steigen wir gleich nochmal ein. Ja, Dietrich Grönemeyer bleibt mein Gast. Gehe ich mal von aus jetzt.
Ja, gerne.
Dietrich Grönemeyer, was ist eigentlich Gesundheit?
Ja, es gibt so viele Definitionen, wie es Kulturen gibt.
Ja, ne?
Jeder definiert es neu. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, es ist absolute Wohlbefinden, Körper, Seele und im Sozialen. Die Chinesen definieren es als Harmonie von Yin und Yang. Es gibt amerikanische Kreise, die definieren es als gesund ist, wer viel Geld hat. Es gibt einen ganz interessanten Ansatz, finde ich, aus der Geschichte. Maimonides, ein Jude, ein ganz gelehrter Jude, vor einigen Jahrhunderten hat er gelebt, er hat gesagt, es gibt zwei Zustände, die wir immer definieren, das ist Gesundheit und Krankheit. Also das Fehlen der Krankheit ist, wird als Gesundheit definiert, aber es gibt einen Zustand dazwischen. Das ist doch interessant. Ein Zustand genau, in dem wir uns wahrscheinlich, wir beide im Moment uns bewegen und die meisten, viele Menschen sich bewegen. So, und wir stehen immer eigentlich auf der Kippe zu völlig beschwerdefrei oder schon Anfang einer Chronifizierung einer Erkrankung. Ich finde, darüber müssen wir uns eigentlich in der Medizin viel mehr Gedanken machen.
Was macht für Sie denn eine gute Medizin aus?
Den Menschen als Gesamtheit wahrnehmen. Das heißt, nicht nur das Chassis behandeln, das Fahrwerk, den Menschen unterhalb des Kopfes, so wie wir eigentlich heute die Schulmedizin ausgerichtet haben, dass wir einfach nur reparieren und nicht begreifen, dass wir fühlen und denken. Und dass wir leiden und dass wir uns auch selbst helfen können, wenn wir Prozesse verstehen und auch erkennen, die eigene Kraft erkennen. Dazu brauche ich aber mehr Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein vor allen Dingen. Das heißt, als verantwortungsbewusster Therapeut bin ich eigentlich immer aufgefordert, den Menschen ja in seiner Gefühlswelt genauso zu erfassen, in seinem Denken und Sprachlichen genauso, um mich mit ihm auf Augenhöhe zu begeben, auch die gleiche Sprache zu sprechen und ihn das verstehen zu lassen, was ich ihm sage. Und auf der anderen Seite eben auch die körperlichen Symptome in dem Kontext, also in die Verbindung zu den Symptomen bringen.
Und das ist 2011 noch nicht Normalität, das in dieser Gesamtheit sich anzuschauen?
Nein, wir kämpfen immer noch zwischen den körperorientierten und den psychosomatisch-psychosozialen Fachdisziplinen. Wir diskutieren in der Medizin viel zu wenig geisteswissenschaftlich oder auch kulturgeschichtlich, überdenken das, was wir eigentlich in den vergangenen Jahrtausenden entwickelt haben. Wenn man sich damit auseinandersetzen würde, würde man auch einmal feststellen, dass es im Grunde die Dichter und Philosophen oder auch die Theologen waren, die eigentlich die Psyche des Menschen überhaupt entdeckt haben. In der Medizin ist man immer doch sehr stark körperorientiert tätig gewesen. Und die traditionellen Heilweisen werden zu wenig eigentlich auch mit angewandt. Und es ist immer so sehr stark Reparatur.
Sie sind ein Mann, der, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, 24 Stunden am Tag an Medizin denkt. Ja, wenn Sie jetzt Bundesgesundheitsminister wären, okay, das träumen Sie jetzt mal, Herr Grönemeyer, was würden Sie ändern?
Grundsätzlich müsste eigentlich das Gesundheitsministerium ein Querschnittsministerium werden, also weil Familie, Soziales, Umwelt, aber auch Wirtschaft und Wissenschaft spielt hinein. Aber das allererste, was ich machen würde, wäre eine Kostentransparenz schaffen und eine Transparenz über das, was eigentlich medizinisch passiert. Das könnte morgen mit einem Federstrich in die Welt gesetzt werden, dass jeder Patient seine Rechnung sieht. Und dann mitdiskutieren kann. Dann wird er mündig, weil er dann mitdiskutieren kann über das, was er da bekommt. Dann wird er sehen, dass das Gespräch im Grunde nie stattgefunden hat, aber dafür wird abgerechnet. Oder es wird abgerechnet ein Gespräch, was einfach viel, viel wertvoller ist und müsste eine ganz andere Abrechnungsziffer bekommen als die technische Untersuchung. Er würde sehen, dass eine invasive Untersuchung, beispielsweise den modernen Ansatz um den Hochdruck, den Bluthochdruck, an dem 20 Millionen Menschen in unserem Staate leiden, in Einzelfällen mit einer Sonde behandelt werden kann, indem man ein kleines Gefäß, das die Nierenarterie verödet. Dann wird er sehen, dass da die Sonde allein 3.900 Euro kostet und der Arzt eigentlich relativ wenig Geld kriegt dafür. Mhm. Aber die Gesamtkosten ist dann viel. Groß. Also ich würde das ändern, die Transparenz schaffen, aber auch das Gespräch sofort ganz anders bewerten und von leicht nach schwer, also solche Pfade definieren, von leicht nach schwer, also alle Volkskrankheiten definieren und von leicht nach schwer gucken, wie kann ich mit Massagen, mit Osteopathie, mit Physiotherapie und dann mit invasiveren Methoden
das
auch behandeln.
Das heißt, es müsste aber mehr als eine Legislaturperiode sein. Ich sehe schon, wenn Sie das alles durchsetzen wollen. Aber das wäre ein Ansatz, über den man natürlich ganz klar nachdenken muss und wo natürlich auch einiges schief läuft. Nun sind Sie selber noch im operativen Geschäft. Sie haben immer noch natürlich Kontakte auch und Gespräche täglich mit den Patienten. Patienten sind natürlich auch im Institut. Wenn Sie auf alle Ihre Erfahrungen zurückblicken, gab es ganz bewegende Momente in Ihrer Tätigkeit als Mediziner?
Der bewegendste Augenblick war, glaube ich, als eine Patientin, die an einem Tumor geheilt war, mit der ich Silvester verbracht hatte, in den Himmel schauend, die sagte, und wenn ich jetzt sterben dürfte, dann wäre es in diesem Gefühl des gemeinsamen Erlebens ein wundervolles Ereignis. Ich habe sie nicht verstanden. Ich dachte, was erzählst du jetzt für einen Quatsch? Und sie starb in dem Moment. Ist umgefallen und war glücklich, wieder ohne Schmerzen, geheilt, auch psychisch geheilt, sterben zu dürfen mit knapp 80 Jahren.
Also das sind natürlich auch Momente. Und die Frage ist ja, wird man als Arzt auf solche Augenblicke vorbereitet? Oder muss das im Elternhaus geschehen? Vielleicht können wir darüber gleich ein bisschen sprechen, okay?
Ja, gerne.
Professor Dr. Dietrich Grönemeyer ist heute bei hr3 unser Gast des Tages. Sein aktuelles Buch heißt Dein Herz, eine andere Organgeschichte. Bevor wir über das Herz sprechen, würde ich ganz gerne nochmal nachhaken. Sie haben eben eine ganz berührende, ganz sensible Erfahrung mit einer Patientin berichtet und die dann gestorben ist und es sozusagen angekündigt hat und in dem Moment gegangen ist. Wird man als Medizinstudent eigentlich auf solche Augenblicke, die dann ja auch Alltag sind im medizinischen Alltag, wird man darauf vorbereitet?
Nein, überhaupt nicht. Die Auseinandersetzung um Leben und Tod, Einordnung der Medizin, ein Gesamtkontext hat in meinem Studium, aber auch in vielen anderen Fällen nicht stattgefunden. Auch, dass ich mal während meines Studiums einen Toten kennengelernt habe, war nicht da. Ich habe meinen ersten Toten eigentlich erlebt auf der onkologischen Station, wo ich dann tätig war. Und dort musste ich persönlich erleben, dass ich als Assistenzarzt, im Grunde Oberarzt und Chefarzt gleichzeitig war im Moment des Todes, weil keiner wagte eigentlich, sich mit dem Sterbenden wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und für mich gehört eigentlich diese Ars Moriendi, also sich vorzubereiten auf den Tod, auf die Kunst des Sterbens, wie die Kunst des Lebens eigentlich zum Lebensalltag dazu. Und das müsste in der Medizin eben ganz anders thematisiert werden. Das heißt, die Medizin ist eben doch mehr als nur Naturwissenschaft, auch wenn wir das immer wollen. Sie ist eben auch Geisteswissenschaft und das müssen wir auch einfordern.
Und das findet, egal wo man es in Deutschland studiert, in keiner Weise statt, in keinem Studiengang.
Ja, es findet zu wenig statt. Natürlich haben wir Psychologie und natürlich haben wir die Geschichte der Medizin und so als Fachdisziplin. Aber die Auseinandersetzung, der Diskurs darüber, der muss viel, viel intensiver werden. Und dann wird man auf einmal feststellen, dass Medizin eben mehr ist als nur ein Kostenfaktor, wenn diese Auseinandersetzung um Leben und Tod und Heilen und sonstige Dinge eben auch und ja auch thematisiert würden.
Aber für Sie ist das bestimmt auch nicht einfach, wenn Sie das erleben in Ihrem beruflichen Alltag. Nehmen Sie es dann auch mit nach Hause, diese Erfahrungen, oder können Sie das dann abschließen? Haben Sie eine lange Autofahrt und hören vielleicht bestimmte Musik, um sich dann auch zu lösen?
Ja, ich versuche mich leer zu machen, indem ich auch in die Natur gehe und wandere oder ein schönes Buch lese, Musik höre. Das mache ich schon, aber ich stelle mich auch ganz bewusst. Also zum Beispiel, als ich keinen Toten erlebt habe, bin ich auch bewusst auf die onkologische Station gegangen und habe dort als Beispiel auch einen jungen, krebskranken Mann, der immer mehr eine freundschaftliche Beziehung zu mir aufbaute, nach Hause genommen, weil er im Krankenhaus immer ohnmächtig wurde, wenn es um die Chemotherapie ging. Und dann habe ich ihn nach Hause geholt, habe ihn beruhigt. Meine Kinder waren damals 1 und 3 Jahre alt, die sind auf ihm rumgekrabbelt, haben mit ihm gespielt. Der war ein Freund der Familie und er ist auch zu Hause bei mir im Bett gestorben dann. Und die Kinder haben eben auch mitgekriegt, was Tod bedeutet und wie man sich auch auf den Tod vorbereiten kann. Und das fehlt eben in der Medizin und das ist auch meine Forderung, diesen sich ganz anders zu stellen. Und damit heißt es auch, die Medizin müsste viel mehr mit den verschiedenen Religionen auch sich zusammentun.
Aber das geht natürlich auch weit über das Normale hinaus, dann tatsächlich als Arzt zu sagen, ich handle so und ich nehme praktisch den Beruf mit ins Privatleben und
ja, das
binde die Familie ein. Das ist das sicherlich ist auch nicht eine Normalität.
Nein, das ist auch nicht, ist auch einmal passiert und das kann man ja nicht tatsächlich. Aber für mich war das einfach die Herausforderung, einfach mich selbst zu stellen und auch rauszufinden, kann ich eigentlich diesen Beruf intensiv ausführen? Und den kann ich nur für mich persönlich, wenn ich mich auch dem Tod stelle, wie ich ihn ja auch später dann auch im Tod mit meinem Bruder gestellt habe, der in meinen Armen gestorben ist. Das konnte ich auch zulassen, dass er in meinen Armen gestorben ist. Und ich musste dann die Botschaft meiner Eltern auch übertragen. Und ich finde, was eine ganz fürchterliche Situation war, weil mein Vater geschrien hat, wie ich noch nie Menschen habe schreien gehört, und musste ihn dann auch wieder nahe nehmen und in den Arm nehmen und ihn begleiten. Und ich finde, das sind wesentliche Elemente eines ärztlichen Berufes. Und das müssen wir auch ganz anders wieder einfordern, uns in dieser Auseinandersetzung eigentlich auch zu bewegen. Und das geht nur, wenn wir eben auch die Geisteswissenschaft stärken und die philosophischen, die theologischen, die psychologischen Aspekte intensiv mit einführen.
Und trotzdem bleibt natürlich im medizinischen Alltag, im Klinikalltag häufig eben ganz, ganz wenig Zeit für solche außergewöhnlichen Momente, die Sie gerade eben aus dem privaten, aber eben auch aus dem beruflichen Alltag beschrieben haben. Das ist ja immer noch eher die Ausnahme. Das heißt, Familie muss das wahrscheinlich auch leisten.
Ja, natürlich ist es eine Rolle der Familien. Klar müssen die Familien, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich dem zu stellen, Leben und Tod zu stellen, aber auch den Fragen der Medizin und des Begleitens eines schwer kranken Familienangehörigen, eines Schlaganfallpatienten, genauso wie eines Demenzkranken oder einen Menschen nach einem Herzinfarkt oder eines psychisch Kranken.
Aber das ist eben kaum Thema in unserer Gesellschaft.
Ja, weil wir aus der Ärzteschaft uns zu wenig darum kümmern. Ja, unsere Aufgabe, deswegen habe ich vorhin gesagt, der Schularzt wäre ganz wichtig. Mhm. Über den Schularzt hätten wir auch wiederum Beziehungen zu den Familien. So, es ginge eine schnelle Brücke an der Stelle. Wir müssten uns darum kümmern, die Gesundheitspolitik müsste sich viel mehr darum kümmern, dass das ermöglicht wird und nicht ständig über die Kosten nachdenken. Und die Kosten kann man wiederum sparen, eindeutig sparen, wenn man eigentlich Familien auch mit einbeziehen würde in die Pflege, in die Versorgung. Und wenn man auch lernen würde von diesem fantastischen, wunderbaren Berufszweig der Krankenschwestern und Krankenpfleger, über die niemand redet, aber die ja einen dollen Job machen, tagtäglich teilweise viel näher dran sind am Patienten, als wir es sind.
Und die könnten ja auch
in den Familien mithelfen.
Ja. Womit wir bei den Familien sind und dann auch bei den Kindern, denn sie haben eine außergewöhnliche Art und Weise, Kindermedizin nahezubringen, mittlerweile auch als Musical auf der Bühne. Und darüber reden wir gleich ein bisschen, über den kleinen Medikus.
Ja, gerne.
Es ist kein Geheimnis, Herr Grönemeyer, dass Ihnen die Gesundheit sowieso am Herzen liegt, aber Gesundheit und Kinder ist bei Ihnen nochmal eine ganz große Leidenschaft. Wie geht's denn unseren Kindern? Fehlt denen was oder geht's denen ganz gut?
Also wenn man die Kinder erlebt und mit denen redet, dann sieht man leuchtende Augen, Wissbegierigkeit, Lachen ohne Ende und Fröhlichkeit. Also ganz anders, als man sie so erlebt, wie es Medien einem zwischendurch auch vermitteln oder die Politik einem es vermittelt. Auf der anderen Seite geht es ihnen schlecht, weil sie wissen zu wenig, beispielsweise über den Körper, über Leben und Tod, über das, was auf sie zukommt. Und sie sollen Wissen anhäufen, aber Wissen anhäufen bedeutet für mich auch mit Freude lernen, mit Begeisterung lernen, mit Leidenschaft lernen. Und dazu brauche ich auch das Lachen in der Pädagogik und das Lächeln der Kinder, was einen dann wieder weiter motiviert.
Sie bilden in Ihrer Stiftung Gesundheitsbotschafter aus, die an den Schulen tätig sind. Was vermitteln denn Kinder oder Jugendliche anderen Kindern?
Das ist ein ganz tolles Projekt hier mit dem Kultusministerium in Hessen. Mittlerweile hatten wir zwei Blogs an Ausbildung von Gesundheitsbotschaftern. Das sind 13- bis 18-jährige Schüler aus den verschiedenen Klassen, aber auch aus den Förderschulen, die zu mir nach Bochum kommen. Wir dort die Ausbildung machen, Crashkurs in Medizin, Crashkurs in Krankheitslehre. Der kleine Medikus steht auch.
Wie alt muss man sein, um da mitzumachen?
Ja, 13. 13, 12, 13. Und wir haben sehr viele Bewerbungen, gerade aus Hessen heraus, aus den einzelnen Schulen heraus. Es sind dann immer Schulen, einzelne Klassen aus Schulen, die dann zu mir kommen. Zweimal 50 Schüler bisher. Und die Schüler gehen dann an der Seite der Lehrer wieder in den Unterricht rein und werden ja ganz anders bewundert. Und als junger Mensch, als wir alten Knacker. Und das muss man dann eben auch als Lehrer mal auch begreifen. Und von einem Schüler will ich dann hören, und höre ich dann auch gerne, wenn er sagt, jetzt nimm doch mal den Apfel anstatt immer diese Süßigkeiten. Das schmeckt wunderbar. Es gibt 20.000 Sorten an Äpfeln und ein Apfel am Tag. Ja, und dir geht es besser. Einen Apfel essen und kannst den Arzt vergessen.
The doctor away.
Genau.
Und können diese Schüler dann auch vermitteln, was ja auch Teil ihrer Stiftung ist, einfach zusammen, Kinder brauchen Sport. Am besten eine Stunde am Tag. Das ist
in
ja auch ein Thema.
Deutschen Schule.
In jeder deutschen Schule.
Das ist eine Forderung seit langer Zeit.
Warum wird die noch nicht gehört? Wenn man auf die Lehrpläne schaut, ist das noch nicht Realität.
Nein, das könnte so einfach sein. Nämlich dann einfach, wenn man sich mit den Vereinen zusammentun würde. Es hat auch ganz viel mit Eltern zu tun. Wenn man fragt, warum ist es nicht passiert, ist, Eltern haben auch ganz viel Angst, dass ihren Kindern was passiert. Und dann die Frage, die Schulen, sind wir jetzt auch richtig versichert? Dann haben wieder die Lehrer Angst, das Richtige zu tun. Teilweise eben der Sport auch zu leistungsorientiert.
Klingt nach ziemlich vielen Bremsklötzen und Blockaden, wenn alle Angst haben.
Ja, und eben auch dann wieder dann das die Hänseleien eben von dicken oder behäbigen Kindern, ja, für die ich einen ganz wunderbaren Sport hätte, nämlich American Football. Da brauchst du gerade solche starken Typen. Dann kriegen die, wenn ich das den Kindern sage, die so fettleibig sind, dann kriegen die große Augen. Und wenn ich denen aus dem kleinen Medikus noch vorlese, wie eben ein so auch ein türkischer Fußball, dicker Fußballspieler einfach auf einmal ein ganz toller Fußballspieler ist, dann gibt's auf einmal eine ganz andere Motivation, so dass ich sage, wir müssen die Vereine an die Schulen docken. Die jungen Sportler und Sportlerinnen sollten eigentlich den Sportunterricht übernehmen. Und dann habe ich auch die Brücke wieder zum Elternhaus und wir könnten mit dem Verein, den Eltern und den Schule
das
zusammenarbeiten.
Wieder, was ja immer Ihre Motivation dann ist. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen mit dem kleinen Medikus? Denn das ist ja ein ganz fantastischer Schlüssel, Kindern und damit eben natürlich auch den Eltern diese ganzen medizinischen Themen, Fachbegriffe kindgerecht nahezubringen. Gab es sogar als Musical letztes Jahr hier in Frankfurt.
Ja, mit einer ganz tollen Pressekonferenz, wo auch die Journalisten so berührt waren, dass sie geklatscht haben, weil die Kinder einem wunderbare Fragen gestellt haben und auch berichtet haben aus dem Musical heraus. Ich hatte nämlich mit den Kindern vorher so ein Essen gemacht morgens und habe mit den Kindern übers Essen geredet und habe sie einfach alles mal essen lassen, was sie so essen, und dann darüber nachgedacht, ist das gut oder schlecht. Und da ich diesen Gesundheitsunterricht in den Schulen eben so schon seit über 10 Jahren fordere und es nichts passiert in der Politik, habe ich gesagt, jetzt mache ich mich selbst auf die Reise, auf den Weg und versuche, Kinder mitzunehmen, haben diese Abenteuergeschichte geschrieben, wie der kleine Medikus eben ein bisschen zur Staubkorngröße geschrumpft wird und aus seinem U-Boot durch den Körper fletzt und der Nanoroboter bekämpft und seinen Opa befreit von diesen Nanorobotern. Und gleichzeitig erkläre ich aber auch die ganzen Organe, die ganzen Techniken, was sind Kernspinnen, was ist eine Endoskopie, was ist ein Herzinfarkt, Magen-Darm-Probleme, wie baue ich mir einen Anti-Pups-Tee. Ist aber ein Buch nicht nur für Kinder, sondern wirklich, und es sind ja 2 Bücher mittlerweile, die neuen Abenteuer gibt es ja auch, für jung bis alt, von 8-Jährigen bis zu 99-Jährigen. Also ist es auch für Mutter, Vater, Oma, Onkel, Opa ein Buch, wo man eben ganz viel Medizin lernt.
Also das sind das Fragen Weise. Eben auch ihrer Kinder gewesen? Sie sind selbst Vater von 3 Kindern, mittlerweile auch Großvater. Sind das Fragen, mit denen Sie auch im Hause immer wieder konfrontiert wurden?
Ja, klar,
oder kommt das aus der Praxis?
Nein, so eine Frage macht Fett. So, natürlich
Antwort?
Nicht, ja. Natürlich nicht, weil wir brauchen Fett, um uns überhaupt bewegen zu können, Energie zu bekommen. Wir brauchen Fett, um beispielsweise unsere Nerven aufzubauen, die Hormone zu bilden oder Zellmembranen zu bilden. Nur ich darf nicht zu viel Fett kriegen. Und vor allen Dingen das gute Fett, Olivenöl, ungesättigte Fettsäuren oder, was viele vergessen haben, das Leinöl. Es ist viel, viel stärker wirksam aus Leinsamen, das Öl, als das Olivenöl, mediterrane Kost. Das kann man einfach wunderbar dann erklären.
Und im Musical ist es so, dass man eben Medizin dann noch mit Musik untermalt, dann auch nochmal ganz anders erlebt. Also das ist ja auch wirklich neu, diese Kombination.
Ja, ein Gesundheitsmusical gab es noch nicht in der Welt. Und es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder eigentlich mitsingen, mitmachen. Mhm. Malte Arkona, ehemals Moderator beim Tigerentenclub, spielt ja auch mit, ist eigentlich so die Integrationsfigur zwischen Publikum und den Darstellern. Und ich habe 3-dimensionale Welten gebaut. Man fliegt durch den Darm. Man hört dann den Pupsong und beispielsweise, oder man erlebt das Herz schlagen oder wie das Gehirn funktioniert. Und das gibt alles so in 3-dimensionalen Welten, wird das dargestellt. Und es ist eben auch Motivation für den Musikunterricht.
Spielen Sie auch mit?
Nee, das macht.
Sie sind auf einmal ganz. Ich meine, wir reden hier über Gesundheitsreform, da waren Sie so ein bisschen noch bedrückt, aber jetzt sehe ich hier beim kleinen Medikus, Sie müssen noch wieder auf die Bühne, Herr Grönemeyer.
Ja, Gesundheitspolitik ist auch Bildungspolitik, ja. Und das sollte man ernsthaft begreifen und da ganz, ganz eng einen Schulterschuss schaffen, dann würde es dem Gesundheitssystem und uns Menschen besser gehen.
Okay, gleich reden wir nicht nur über Kinder, sondern über ein Organ, was Ihnen jetzt besonders ganz aktuell am Herzen liegt, ja, ein pochendes Herz kann ja ein schönes Gefühl sein.
Ja.
Oder eben auch ein Warnsignal. Also wir beschäftigen uns gleich nicht nur mit dem Rücken, aber vor allen Dingen mit dem Herzen. Professor Grönemeyer, Sie sind ein absoluter Rückenspezialist, das weiß ich. Sie sind Erfinder der Mikrochirurgie, Sie haben ganz Instrumente auch entworfen. Sie haben viele Bücher auch über den Rücken geschrieben, sehr erfolgreich. Aber wir wollen heute über das Herz reden. Ist das für Sie in Ordnung?
Ja.
Oder nochmal über Rücken?
Nee, Herz liegt mir schon am Herzen.
Am Herzen. Jetzt lese ich hier, statistisch sind nur 9% aller Menschen schmerzfrei. Gehören Sie im Moment dazu, was Ihr Herz angeht?
Ich bin schmerzfrei.
Sie sind schmerzfrei. Und ja. Ihr neuestes Buch heißt jetzt Dein Herz, eine andere Organgeschichte. Warum war es Zeit, über das Herz zu schreiben?
Weil es wirklich um dein Herz geht. Wir haben 42% aller Todesfälle in Deutschland immer noch, die zurückgehen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben 20 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger, die an Hochdruckerkrankung leiden, und der Bluthochdruck ist zur Hälfte für alle Herzinfarkte und für 2/3 aller Schlaganfälle zuständig. Und das ist erschreckend, das zu erleben, und gleichzeitig, dass man nicht begreift, dass das Herz wirklich so ein zentrales Bindeglied ist zwischen Körper und Seele, und wir fühlen es in der Regel nicht mehr wirklich und nehmen auch die Symptome nicht so richtig ernst.
Also wenn das Herz sich meldet, Alarmstufe rot.
Ja, dann ist es häufig zu spät. Also das Herz spüren wir ja ganz häufig in wenn wir uns verlieben, in einer Sekunde ein Blick und das, die ganze Welt steht still und es kommt zum Herzflimmern.
Ich
aber
weiß,
es ist
wovon
auch
Sie gerade sprechen, Herr
das, genau. Aber genauso die Bedrohung, das Drücken und die bedrohliche Situation führt so weit, dass das Herz eben auch brechen kann und stillstehen kann, wie wir das in Kriegen erleben, in Erdbebenopfern erleben oder auch
Schocksituationen.
Bei diesem fatalen, brutalen Übergriff in der Münchner U-Bahn, wo jemand zusammengeschlagen ist, Herr Brunner zusammengeschlagen war, der hat auch wahrscheinlich am gebrochenen Herzen gestorben in dem Moment.
Welche Rolle spielt die Seele, wenn wir über das Herz sprechen?
Eine ganz wesentliche, und zwar auch schon durch alle Kulturen, deswegen eine andere Organgeschichte auch in meinem Buch, weil ich mich da auseinandersetze mit der Philosophie, mit den Theologien, der ganzen Kulturgeschichte eigentlich des Herzens. Der Verstand, die Vernunft, die Seele, die Liebe, alles das wurde sinnbildlich eigentlich immer von Anbeginn der Menschheit mit dem Herzen in Verbindung gebracht. Und Aristoteles war es letztendlich, der uns die Seele ins Herz hineingelegt hat und gesagt hat, das Herz, im Herzen sitzt letztendlich auch die Seele. Und Platon hat aber seinen Lehrer, und dem neige ich mehr zu, hat gesagt, es gibt eine Dreiteilung der Seele. Das Herz kontrolliert den Verstand. Wie wir auch heute wissen, ist die Vernunft eben nicht im Herzen angesiedelt. Aber unsere Gefühle haben ganz viel mit dem Herzen zu tun und die kontrollieren das, was wir eben auch tagtäglich tun. Und deswegen ist das immer ein Prozess, also so ein dialektischer Prozess. Es geht immer hin und her zwischen
beiden. Es gibt jetzt ein neues Fach, der heißt Psychokardiologie. Das wäre dann etwas, was sich damit beschäftigt, was Sie jetzt gerade beschreiben, oder geht das nochmal in eine andere Richtung?
Nein, das, die Psychokardiologie ist eine ganz fantastische Disziplin. Die hat sich in den letzten Jahren immer stärker etabliert in der Welt. Am Anfang belächelt, die aber gesagt hat, das Herz fühlt. Das Herz reagiert eben auf deine Emotionen und auf positive wie negative Situationen und kann damit gesundheitsfördernd oder krankmachend sein. Gerade wenn, sie haben sich ganz intensiv mit der Stressforschung auseinandergesetzt. Das sind Kardiologen, die eben mit Psychologen zusammenarbeiten, aber auch Psychologen, die mit Kardiologen intensiver zusammenarbeiten.
Und woran liegt das dann, dass die Männer noch häufiger am Herzen erkranken als die Frauen? Also bei den Frauen steigen die Zahlen auch. Hat das etwas mit der Emotionalität zu tun, auch auszusprechen, wenn man nicht mehr kann, wenn man vielleicht überfordert ist, wenn es Probleme gibt? Das können Männer vielleicht nicht so gut wie Frauen?
Also Frauen sind auf jeden Fall diejenigen, die schneller zum Arzt gehen. Da sagt man, sie sind hypochondrisch. Nein, also sie kümmern sich deutlich mehr um sich selbst. Das muss man ganz klar konstatieren. Und sie sind auch diejenigen, die eben auch Schmerz und Schmerz unterscheiden können, weil sie ja selbst einmal im Monat in der Regel Schmerz hatten und damit auch ganz anders umgehen und gleichzeitig eben in der Regel sich auch um die Kindererziehung kümmern und von daher auch nochmal einen ganz anderen Zugang zum Menschen haben. Denn heilen heißt ja nicht nur zum Arzt gehen, der heilt, sondern heilende Hände hat auch die Mutter, auch der Vater natürlich. Jeder Mensch hat ein Stück heilende Kraft in sich und jeder Mensch für sich selbst auch. Und das Herzberührende könnten wir eigentlich viel mehr erleben, wenn wir auf unser Herz hören würden. Mhm. Wenn wir unser Herz auch dann begreifen, dass es uns zerbricht, wenn wir Probleme nicht lösen. Beispielsweise, wenn wir nicht einen Druck auf der Seele, das unser Herz schneller schlagen lässt, nicht angehen und lösen und damit unser Herz befreien. Also und von daher ist es so wichtig, psychokardiologisch sich auseinanderzusetzen, aber auch natürlich zu wissen, wie funktioniert das Herz, wie ist es aufgebaut, wie schlägt es, was ist eine Herzrhythmusstörung, was kann ich tun, welche Medikamente gibt es, wie habe ich einen Beipackzettel zu lesen, wie ist es mit der Sexualität und mit dem Schlafen oder mit der Apnoe, was kann ich selbst tun, was muss der Arzt tun, auch das habe ich alles in diesem Buch niedergelegt.
Alles, also es sind wirklich alle möglichen Aspekte drin und ganz schön finde ich, Sie haben von Erich Kästner Tagebuch eines Herzkranken dem vorangestellt. Ich kenne das über meinen Vater, weil der auch leider drei Herzinfarkte hat.
Ist das nicht toll? Super, oder?
Der erste Doktor sagt, ihr Herz ist nach links erweitert. Der zweite Doktor klagte, ihr Herz ist nach rechts verbreitert. Der dritte macht ein ernstes Gesicht und sprach, Herzerweiterung haben Sie nicht. Naja, der vierte Doktor klagte, die Herzklappen sind auf dem Hund. Der fünfte Doktor sagt, auf dem auch, ne? Die Klappen sind völlig gesund. Also so
geht es weiter und so ihr Herz geht eine Dreiviertelstunde nach. Ja. Und beim zehnten Doktor war ich noch nicht, aber der will das richtig sagen, genau. Ein Blick
auch
in das Gesundheitssystem.
Ja, Sie hatten auch mal eine Herzmuskelentzündung, nur ganz kurz. Ihnen geht's aber gut, das ist geklärt.
Mir geht's gut, ich habe sie überlebt. Ich habe 3 Monate im Bett gelegen. Mein Herz hat in alle Richtungen mit Vorflimmern geschlagen. Ich bin heute wieder in der Lage, eben auch Langstrecken zu laufen und mich sportlich zu betätigen, wie auch vorher. Und fühle mich sauwohl.
Okay. Gut. So, Herr Grönemeyer, wundert es Sie, dass wir gleich einen Song Ihres Bruders spielen?
Nö, ich bin ein Fan von ihm, wie er von mir.
Dann machen wir das. Ja, Mensch haben wir gespielt von Ihrem Bruder. Ein ganz schöner Song, mich berührt er immer, macht mich aber auch ein bisschen traurig.
Ja, traurig, nachdenklich, kommt ganz viel hoch, muss ich sagen. Kommt die Situation natürlich, Sterben meines Bruders, Sterben meiner Schwägerin, meines Vaters hoch und eben die allgemeine Trauer und auch die ganze Zeit, damals diese intensive Zeit des Verlierens, aber gleichzeitig auch Bewusstwerdens, dass das Leben eben nicht unendlich wird, was wir immer wieder hoffen, dass es so ist, dass wir ewig leben, aber in solchen Situationen werden wir damit konfrontiert und gleichzeitig aber auch, so habe ich das für mich erfahren, demütig wird und feststellt, ja, es gibt da eine Kraft, einen Schöpfer, einen Gott, eine unendliche Kraft, die eben entscheidet, wann wir gehen und wann wir kommen. Das entscheiden wir nicht selbst.
Hilft Ihnen der Glaube?
Ja, mir hilft das sehr. Also muss ich sagen. Ich bin aber jetzt nicht so, ich bin nicht der klassische Kirchengänger, sondern ich bin jemand, der auch sehr genau hinhört in alle Religionen und in alle Philosophien und ganz fasziniert wird mit welchen unterschiedlichen Herangehensweisen so die Weltkulturen einfach mit der Schöpfung und der Schöpfungskraft umgehen und die alten Veden sich auch Gedanken gemacht haben über die Zeit vor der Zeit. Das ist so tief und herzberührend, wenn man diese Texte liest oder auch das Epos von Gilgamesch dann später geschrieben, dann kriegt man einen ganz anderen Zugang eigentlich zur Menschheitsgeschichte und auch zur Existenz.
Und Ihr Bruder hat eben mit Mensch auch einen Song geschrieben, der es eben immer wieder schafft, auch wenn man ihn öfter hört, diese Emotionen, die Sie gerade beschrieben haben, auch hervorzurufen. Das ist sicherlich schmerzhaft und auch berührend. Man merkt aber sicherlich auch, je mehr Zeit vergeht, wie man sich auch selber mit der Trauer vielleicht auch ein bisschen verändert. HR3 präsentiert Herbert Grönemeyer wieder auf der Tournee. Die gibt es ja, glaube ich, schön. Nächstes Jahr wieder, ne?
Genau.
Oder dieses
Jahr.
Ich bin immer noch so. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man auf Sie drei Brüder, waren Sie ja eben auch im Elternhaus, dass alle drei wirklich auch erfolgreich sind. War Erfolg ein Thema bei Ihnen in der Familie?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
In ganz unterschiedlichen Bereichen?
Gar nicht. Wir sind, haben einen sehr fröhlichen, später sehr fröhlichen Vater, als er aus dem Krieg kam, war er am Anfang nicht sehr verhärtet, aber dann immer fröhlicher, ein liebevoller Großvater dann gewesen und eine Mutter, die ein strenger Vater, eine Mutter, die sich auch sehr herzlich war, auf einer Seite auch streng. Wir haben dann ein humanistisches Gymnasium durchlaufen. Ich finde die humanistische Bildung nach wie vor eine ganz wesentliche. Also Humanismus ist für mich so das tragende Thema für die Menschheit und hat mich auch geprägt und zeigt mir eben auch nach wie vor, wie wichtig eben die geisteswissenschaftliche, aber auch die geistesgeschichtliche Auseinandersetzung in allen Gesellschaften ist und auch in der Zukunft sein wird. Mhm. Wir sind alle halt gleich und ich war als Chefredakteur der Schülerzeitung mit 16 Jahren, habe ich mich eigentlich mit allen Religionen schon befasst und trage das auch immer noch in mir.
Sie kommen selber aus einer Familie mit drei Jungs. Sie haben selbst auch drei Kinder. Ja. Die sind beruflich sehr eingespannt. Welchen Stellenwert hat für Sie Familie in Ihrem Alltag?
Familie ist also nicht nur die persönliche Familie um mich herum, sondern grundsätzliche Familie, auch die Beziehung zu meiner Mutter, zu meinem Bruder und seinen Kindern und zur Verwandtenwelt ist eine wesentliche und wichtige Kraft, aber genauso natürlich auch zu Freunden, die einem zur Seite stehen. Also es ist nicht nur Familie, sondern es ist eben prinzipiell das freundschaftliche Verhältnis.
Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihrem Bruder auch befreundet sind?
Ja, wir haben ein sehr intensives Verhältnis schon immer gehabt. Wir haben ähnliche Herangehensweise auch an die Welt, jeder auf seine Art und seine Ausprägung und seinen Möglichkeiten. Und so war das auch mit meinem verstorbenen Bruder, der wirklich fehlt in diesem tollen brüderlichen Trio.
Wann fehlt er Ihnen am meisten?
Jetzt gerade hat er mir sehr gefehlt. Sehr, sehr. Mit seinem Lachen und seinem Witz. Er konnte auch wunderbar singen. Und wir haben ja auch zu Hause Hausmusik gemacht. Wir hatten auch quasi unsere kleine eigene Band. Jeder hatte so seine Vorlieben und wir haben zusammen im Chor gesungen. Wir haben aber auch genau so Fußball gemacht. Wir waren auf der Straße Fußball gepölt, eigentlich Tag und Nacht. Herbert war VfL-Fan, ich von Anfang an BVB, meine ersten Stutzen waren schwarz-gelb.
und
Willi stand immer im Tor, konnte so neutral bleiben, mit schwarz gekleidet. Ja,
ja gut, da haben Sie natürlich zurzeit auf die richtige Mannschaft gesetzt. Ne?
Ja, jetzt im Moment, aber es war ja auch mal anders.
War ja auch, ja gut, da musste ja auch eine lange, harte Phase. Für mich als Werder-Fan ist momentan auch nicht gerade einfach. Haben Sie eigentlich so ein typisches Sonntagsritual, sagen Sie, sonntags gehe ich auf keinen Fall ins Institut, ich will keine Patienten sehen, Sonntag gehört der Familie oder gibt es das bei Ihnen gar nicht?
Doch, also ich liebe das Sonntagsfrühstück, was heute leider ausgefallen ist.
Kommen Sie jetzt hier, unser HR-Küchenchef ist frühmorgens aufgestanden, hat hier grandiose Schnittchen, nichts
gegen. Genau, hat gezaubert, ja, hat wirklich gezaubert, haben auch sehr gut geschmeckt. Aber so in Ruhe sitzen, ja, einfach auch Seele baumeln lassen, das ist
was, Schweigen, was sagen Sie jetzt nicht Schweigen.
Schweigen. Ich bin aber Morgenmuffel. Doch, ich bin einer.
Oh morgens Gott, kann ich wie morgen. Wie schrecklich ist das denn? Nee. Oh, sind Sie so
aber
einer,
ich
lang, der sich so,
so langsam, ich
den
niedrigen
Haaransatz reibt und sagt, oh Schatz, erstmal Tasse Kaffee oder...
Nein, so nicht. Also ich bin ein fröhlicher Mensch insgesamt. Aber ich bin jemand, der läuft langsam an. Ich habe einen niedrigen Blutdruck schon immer gehabt und das dauert. Und dann...
Dafür
haben
Sie sich aber ganz gut geschlagen. Dann muss ich Ihnen mal ein Kompliment machen für einen Morgenmuffel. Okay, auf der Herfahrt haben Sie wahrscheinlich noch mal ein kleines Nickerchen gemacht. Wie geht es denn heute weiter? Darf ich das fragen? Was machen Sie jetzt noch?
Ich werde gleich frühstücken.
Okay, richtig, und mit frisch gepressten Ohren, so verstehe.
Und dann werde ich mich nachher mit meiner Tochter treffen und ihrem Freund. Und wir werden einen schönen Kaffee und
gut,
Kuchen zu uns nehmen.
Ja. Ich mache gleich noch einen Sonntagsbraten, ja, damit alle HR3-Hörer hier versorgt werden, ne, mit kulinarischen Tipps von Sebastian Dickhaut und bedanke mich bei Ihnen für diesen wunderbaren Sonntag. Okay, ich werde Sie nicht mehr sonntags morgens belästigen.
Ich danke Ihnen aus, war wunderbar. Ja,
alles Gute für Sie, Dietrich Grönemeyer.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.